DW Menschen und Märkte.
Warum der Run auf Staatsanleihen ein Rezessionsrisiko ist, wie Brüssel Italien zum Schuldenabbau bringen möchte und was Portugals Fischer von der EU verlangen. Das und mehr sind die Themen im Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin. Herzlich willkommen. Der US-amerikanische Präsident Donald Trump beendet heute seinen dreitägigen Staatsbesuch in London. Auf Twitter ließ er bereits verlauten, er habe viel Liebe empfunden. Trumps Verhältnis mit China ist derzeit alles andere als liebevoll. Der Handelskonflikt und die gegenseitigen Zölle beunruhigen nun auch die Weltbank massiv. Die macht sich Sorgen um die Weltwirtschaft und korrigiert die Wachstumsprognose. Thorsten Teichmann berichtet aus Washington.
Die Wirtschaft wächst weltweit, aber deutlich langsamer als von der Weltbank vor einem halben Jahr vorausgesagt. In Zahlen: voraussichtlich nur noch 2,6% Wachstum statt 2,9%, wie es im Januar noch hieß. Ein größeres Wachstum sei aber entscheidend, um Armut zu bekämpfen und die Lebensumstände zu verbessern, sagt der Chef der Weltbank, der US-Amerikaner David Malpass. Enorme Sorgen bereitet der Weltbank der Handelsstreit zwischen China und den USA. Der Konflikt sorgt für Unsicherheit, Investitionen könnten wegbrechen. Was die Ökonomen überrascht, sind die starken weltweiten Auswirkungen. Im Handel rechnet die Weltbank mit dem schwächsten Wachstum seit Ausbruch der Finanzkrise, also seit mehr als 10 Jahren. Auch hier sind die Zahlen eindeutig. Im vergangenen Jahr hatte der Warenaustausch weltweit noch um 4,1% zugelegt. Dieses Jahr könnten es nur noch 2,6% sein. Nach Angaben des Wall Street Journal hat der Ausblick der Weltbank die nächsten möglichen Zollschritte der Trump-Administration aber noch gar nicht berücksichtigt. Also 25% auf weitere Importe aus China im Wert von 300 Milliarden ab Ende des Monats oder die Drohung von Präsident Trump, Einfuhren aus Mexiko ab kommenden Montag stufenweise mit Zöllen von bis zu 25% zu belegen. Die USA verlangen von Mexiko, Flüchtlinge auf dem Weg in die Vereinigten Staaten zu stoppen. Diese Konflikte beschäftigen auch die US-Notenbank Fed. Deren Chef Jerome Powell erklärte gestern, man werde wie immer entsprechend reagieren, um die Konjunktur zu stützen. Ziele sind ein starker Arbeitsmarkt und eine Inflation um die 2%. Die Märkte in den USA hatten Powells Erklärung so gedeutet, dass die Notenbank womöglich auch wieder zu einer Senkung der Leitzinsen bereit wäre. US-Präsident Trump hatte genau das seit langem gefordert.
In Deutschland sind Staatsanleihen mittlerweile auf einem Rekordtief. Das heißt, wer dem deutschen Staat Geld leiht, der muss mittlerweile sogar noch etwas draufzahlen. Vor der Sendung habe ich mit Thomas Meyer gesprochen. Meyer war Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Seit 2014 leitet er die Denkfabrik Flossenbach von Storch Research Institute. Und ich habe ihn gefragt, warum Investoren eigentlich Geld verleihen, um dann sogar noch draufzuzahlen.
Ja, das ist verrückt. Aber diese Staatsanleihen werden nachgefragt als Mittel zur sicheren Aufbewahrung von Geld. Es ist also am Ende so, wie wenn Sie Geld sicher in einem Banksafe verwahren wollen, für den Sie dann auch Miete bezahlen müssen.
Okay, und die Miete ist momentan auf einem Rekord hoch. Also deutsche Staatsanleihen gelten immer noch als sicherer Hafen. Und das, obwohl Deutschland ja aktuell sehr häufig mangelnde Wettbewerbsfähigkeit vorgeworfen wird. Wie passt das denn zusammen?
Also der Vorwurf mangelnder Wettbewerbsfähigkeit drückt sich bisher noch nicht in harten Zahlen aus. Wenn Sie sich die deutschen Exportüberschüsse anschauen, sind die gewaltig. Außerdem ist Deutschland das Ankerland im Euroraum. Man kann sich nicht vorstellen, dass der Euroraum ohne Deutschland weiter bestehen würde. Insofern ist für den gesamten Euro die deutsche Anleihe, die deutsche Staatsanleihe, also die Bundesanleihe, die sichere Anleihe überhaupt. Sie spielt damit für den Euroraum die Rolle, die die amerikanische Staatsanleihe für das globale Finanzsystem spielt, also die sichere Anlage.
Für Deutschland ist es aber doch schlichtweg nur positiv, oder gibt es auch negative Seiten dieser Entwicklung?
Für den Finanzminister, für den Bund ist das natürlich eine tolle Sache. Man kann sich verschulden und wird dafür bezahlt. Für den Anleger, der nach verzinslichen Anlagen für sein Spargeld sucht, ist das natürlich fatal. Denn er bekommt nichts mehr dafür. Diese Negativzinsen der Bundesanleihen drücken natürlich auch den Zins auf Sparanlagen, auf andere geldnahe Anlagen. Und insofern bleibt dann auch dem kleinen Anleger im festverzinslichen Bereich nichts mehr, wo er sein Geld verzinslich anlegen könnte.
Wo sehen Sie denn die Gründe für dieses historische Tief bei den Staatsanleihen?
Und überall, wo Sie hinschauen, steigen die politischen Risiken. Das macht sichere Häfen attraktiver. Man versucht, in sichere Häfen zu kommen, dort einzulaufen, um sich vor kommenden Stürmen zu schützen. Und diese sicheren Häfen sind global amerikanische Staatsanleihen. Deren Zinsen sind deutlich gefallen. Und bei uns in Europa, im Euroraum, die Bundesanleihe, da deren Zinsen schon so niedrig waren, tauchen die jetzt tief in den negativen Bereich hinein. Tiefer als japanische 10-jährige Anleihen, die schon immer sehr, sehr wenig rentiert haben. Inzwischen sind wir der Rekordhalter im Niedrigzinsbereich.
In den USA ist es ja sogar so, dass die 3-monatigen Staatsanleihen mittlerweile besser verzinst werden als 10-jährige. Man spricht ja da auch schon von Rezessionsgefahr. Sehen Sie die auch?
Ich denke, man muss mit einer Rezession rechnen, kann sich aber nicht sicher sein. In der Vergangenheit war noch vor jeder Rezession die Zinskurve, also der Abstand zwischen den 10-jährigen Zinsen und den kurzfristigen Zinsen, negativ. Man spricht dann von einer inversen Zinskurve. Insofern könnte man sagen, dass eine notwendige Bedingung für eine Rezession erfüllt ist. Aber nicht jede inverse Zinskurve hat auch eine Rezession wirklich zur Folge gehabt. Also eine notwendige und hinreichende Bedingung ist noch nicht da. Das ist die gute Nachricht. Aber wir stehen kurz davor. Die Rezessionsgefahr ist vorhanden. Man muss damit rechnen, aber es ist nicht sicher, dass die Rezession auch kommt.
Der Finanzanalyst Thomas Meyer war das über die politischen Risiken weltweit und deren Auswirkungen auf Staatsanleihen. In Europa gilt Italien als ein politisches Risiko. Zum einen, weil die Rechtspopulisten in der Regierung sich immer weiter von der EU abwenden. Zum anderen, weil die Staatsschulden des Landes wachsen, anstatt wie versprochen zu sinken. Die Europäische Union hat sich deshalb nun für ein Schuldenstrafverfahren gegen Italien ausgesprochen. Holger Beckmann.
Italien sollen die Zügel angelegt werden bei der Staatsverschuldung. Die EU-Kommission spricht sich für ein Strafverfahren gegen die italienische Regierung aus und fordert Rom in einem ersten Schritt auf, die Staatsausgaben deutlich zu reduzieren. Denn Italien sei seiner eigenen Ankündigung, die Schulden zu reduzieren, nicht nachgekommen, sagte EU-Währungskommissar Pierre Moscovici in Brüssel.
Instead of being reduced, Italy's public debt, which is a major burden on the economy, increased further.
Die öffentliche Verschuldung Italiens sei nicht abgebaut worden, sondern im Gegenteil, man habe sie weiter ansteigen lassen.
From 131% to 132% of GDP.
Und zwar von 131 auf 132% des Bruttoinlandsproduktes. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft in der EU und neben Griechenland der Euro-Staat mit dem höchsten Schuldenberg. Die Stabilitätsregeln für den Euro erlauben maximal 60% der Wirtschaftskraft eines Landes. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte es zwischen Rom und Brüssel Streit über die italienische Haushaltspolitik gegeben. Um ein Defizitverfahren abzuwenden, an dessen Ende eine Milliardenstrafe stehen könnte, hatte die Regierung aus rechtsextremer Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung einen neuen Haushaltsplan vorgelegt, den sie nun nicht einhält. Italiens Innenminister Matteo Salvini will die Staatsschulden weiter erhöhen, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Er möchte im Streit mit Brüssel nicht nachgeben. Bisher hat die Kommission einen offenen Konflikt mit der italienischen Regierung vermieden. Und auch jetzt möchte sie Italien noch eine Chance geben, was Pierre Moscovici so formulierte.
La mia porta rimane aperta. And for those who don't understand my Italian, forgive them, I would say, my door is opened, ma porte est ouverte.
Für alle, die sein Italienisch nicht verstünden, seine Tür bleibe geöffnet, sagte Moscovici. Was bedeutet, die EU-Kommission möchte nun von der italienischen Seite deutliche Schritte Richtung Schuldenabbau sehen, zumindest aber keine weitere Erhöhung des Schuldenberges. Dazu beigetragen haben, dass Brüssel nun eindeutig Position gegenüber Italien bezieht, dürfte auch das Verhalten der italienischen Regierung in den vergangenen Wochen. Matteo Salvini hatte verlangt, die europäischen Schuldenregeln zu lockern. Besorgnis hatte auch die Ankündigung ausgelöst, Italien wolle Unternehmen künftig direkt mit staatlichen Gutscheinen quasi am Euro vorbei bezahlen. Das wird in Brüssel als Versuch gesehen, so etwas wie eine Parallelwährung einzuführen. Also geht die Auseinandersetzung zwischen der EU und der italienischen Regierung ums Geld mit dem heutigen Tag in eine neue Runde. Ob Italien am Ende wirklich mit einem Defizitverfahren rechnen muss und mit Strafzahlungen, das liegt jetzt in der Hand der europäischen Staats- und Regierungschefs. Sie sollen in den nächsten Wochen darüber entscheiden.
Holger Beckmann berichtete. Zu einem anderen Thema. Portugal im Sommer. Dazu gehört auch der Geruch von frisch gegrillten Sardinen. Ein Herzstück der portugiesischen Küche. Seit Anfang dieser Woche schmeißen die Fischer an den knapp 850 Kilometern Küste des Landes wieder die Netze aus. Die Fangsaison hat begonnen. Doch in diesem Jahr weiß bisher kein Fischer, wie viele er aus dem Meer holen darf. Denn die Fangquote wird derzeit noch verhandelt. In den vergangenen Jahren wurde sie immer weiter gesenkt. Und unter den Fischern geht deshalb die Angst um. Marc Dugge.
Eigentlich ist alles wie immer um diese Zeit. Theresa sitzt im Hafen und flickt die Fischernetze ihres Mannes, in denen hoffentlich bald viele Sardinen landen. Wir bereiten jetzt die Netze vor, damit alles bereit ist, wenn der Sardinenfang dann losgeht. Es gibt viele Sardinen, auch wenn wir wegen der Quoten nur wenige fangen dürfen. Aber ja, Sardinen gibt es viele. Das sagen auch die Fischer von Peniche. José Maria Pereira zum Beispiel. Pereira ist 59 Jahre alt und einer der Dienstältesten hier. Er hat Zeiten erlebt, in denen hier rund 60 Boote Sardinen gefischt haben. Heute sind es nur noch 14. Und selbst die dürften nur noch wenige Monate lang auf Sardinenjagd, der Fangquoten wegen. Die Fischer bekommen für die Ausfälle Subventionen. Aber die gleichten die Verluste nicht aus, sagt Pereira. Wenn wir nicht fischen, verdienen wir nichts. Im ersten Jahr haben wir noch 3 Monate lang Zuschüsse bekommen. In diesem Jahr wird noch 1 Monat gezahlt. Und im kommenden Jahr soll es gar keine Subventionen mehr geben. Das hält doch auf Dauer keiner aus. Ein Fischer kann nicht überleben, wenn er nur 4 Monate im Jahr arbeiten darf. Dabei haben die Fischer lange Verständnis dafür gehabt, dass sie weniger fischen dürfen. Jorge Abrantes, Sprecher der Sardinenfischer von Zentralportugal, sagt, sie selbst hätten Alarm geschlagen, als ihnen immer weniger Sardinen ins Netz gingen. Unter anderem hatten Klimawandel und Überfischung an den Beständen genagt. Jorge Abrantes. Wir Fischer wissen doch, dass sich die Bestände nicht von einem auf den anderen Tag erholen können. Daher sind wir heute sehr zufrieden. Wissenschaftliche Untersuchungen im vergangenen Jahr haben gezeigt, dass die Bestände von fortpflanzungsfähigen Sardinen 180.000 Tonnen betragen, also um rund die Hälfte höher sind als 2015, als wir die historisch niedrigen Bestände hatten. Abrantes bezieht sich bei den Zahlen auf Schätzungen von Meereswissenschaftlern, die mit Forschungsschiffen vor der portugiesischen und spanischen Küste unterwegs waren. Auch die portugiesische Regierung ist vorsichtig optimistisch. Vieles deute auf eine leichte Erholung der Bestände hin, sagte gerade der zuständige Staatssekretär. Trotzdem will die Regierung dem Druck der Fischer nicht nachgeben. Sie hat gerade die Quote für das laufende Jahr in einem ersten Schritt auf gut 7.000 Tonnen festgesetzt, noch einmal gut 2.000 Tonnen weniger als im vergangenen Jahr. Auch sie stützt sich auf Daten von Wissenschaftlern. Die Fischer sind empört. Sergio Leandro, Meeresbiologe der Fachhochschule Leria, kann sie verstehen. Weder die Wissenschaftler noch die Fischer haben 100% recht. Es kann sein, dass die Fischer an manchen Orten in einem bestimmten Moment mehr Sardinen sehen als bisher und dass da, wo die Wissenschaftler suchen, in eben jenem Moment weniger Sardinen sind. Die Wissenschaftler haben schon den richtigen Forschungsansatz, aber sie brauchen einfach mehr Mittel, um den weiten Ozean genauer untersuchen zu können. Die Sardine genauer zu erforschen ist nicht einfach. Sie ist ein scheues Wesen, das es kalt mag. Schreitet der Klimawandel fort und erhitzt sich das Meerwasser weiter, dann ist es gut möglich, dass die Sardinen künftig in kühlere Gewässer ziehen, fernab von Portugal. Aber ein Sommer ohne gegrillte Sardinen, das mag sich hier noch kein Portugiese vorstellen.
Mit diesem Beitrag von Marc Dugge aus Portugal geht der Podcast zu Ende. Die Technik hatte Christoph Grove, am Mikrofon war Nicolas Martin. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.